Dazu begrüße ich Sie herzlich. Mein Name ist Katharina Borchert und ich spreche heute mit der Lyrikerin Anja Utler. Sie bekommt in ein paar Tagen den Peter-Huchel-Preis 2024 verliehen, einen der wichtigsten Lyrikpreise in Deutschland. Verliehen immer in Staufen, und zwar am 3. April an Peter Huchels Geburtstag. Ausgezeichnet wird Anja Utlers Gedichtband »Es beginnt«, Trauerrefrain. Das sind 209 Haiku-artige Kurzgedichte, die auf den russischen Angriff auf die Ukraine reagieren. Abgerundet wird der Band von einem Essay über das Trauern, denn es war eine schockartige Trauer, die Anja Utler am 24. Februar 2022 überfiel, dem Tag des Angriffs. Der Schreibanlass, der Schreibimpuls war also kein fröhlicher. Herausgekommen aber ist eine, Zitat, intellektuell brillante wie poetisch umsichtige Suche, die von Hoffnung getragen ist, so die Jury. Anja Utler, wie schön, dass Sie jetzt bei mir hier im Studio im Ü-Wagen sind und herzlichen Glückwunsch zum Peter-Huchel-Preis.
Herzlichen Dank, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Ja, wir sitzen hier in einem Ü-Wagen zusammen auf der Leipziger Buchmesse. Wir nehmen das Gespräch also anderthalb Wochen vor der Preisverleihung auf. Wir treffen uns in Leipzig, weil Sie hier seit 5 Jahren wohnen. Haben Sie hier denn auch vom russischen Angriff erfahren?
Das war hier, ja. Das war in meiner Wohnung. Ich hatte am Vorabend noch eine Diskussion gehört, in der es noch um die Frage ging, wird Russland tatsächlich großflächig angreifen oder nicht? Und ich erinnere mich, dass damals einer der Diskutanten sagte, morgen können wir wieder weiterreden, aber wir wissen nicht, was Putin macht, bis die Sonne wieder aufgeht. Und in dem Moment habe ich verstanden, dass die Gefahr sehr groß ist. Und am nächsten Tag, als wir aufgestanden sind, war es dann leider soweit.
Und wie haben Sie dann zunächst reagiert? Haben Sie direkt sprechen wollen mit Freunden, mit Familie, oder wurden Sie eher stumm oder haben ganz viel nach Nachrichten geschaut?
Ich habe die ersten Tage obsessiv Nachrichten geschaut, und dadurch, dass ich Russisch studiert habe, also mich einigermaßen zurechtfinde in diesem Sprachraum, habe ich auch sehr viel russische YouTube-Kanäle geschaut und dann natürlich auch ukrainische. Selenskyj war ja dann sofort sehr präsent, und ja, ich habe im Prinzip nächtelang mich durch Neuigkeiten gegoogelt. Ja.
Ich glaube, das ging uns allen so. Ich glaube, alle waren total schockiert. So ging es mir auch. Aber ich kann kein Russisch und kann keine russischen und auch keine ukrainischen Kanäle verstehen. Sie aber sind Slawistin. Sie haben über 4 russische Lyrikerinnen promoviert. Also ist die russische Sprache auch ein Teil von Ihnen, wenn man das so sagen kann. Was lasen Sie denn da auf den russischen Kanälen versus den ukrainischen Kanälen, die Sie vielleicht auch ein bisschen verstehen können?
Dazu muss man sagen, dass ich der russischen Propaganda versucht habe, großflächig aus dem Weg zu gehen. Das fand ich zu schmerzhaft, aber natürlich habe ich mitbekommen, wie da die Narrative laufen. Das wissen wir ja jetzt, dass die Ukrainer, dass das Nazis sind, dass man die Ukraine von den Nazis befreien muss. Und es schwang eben in den russischen Kanälen sehr häufig diese Vernichtungstopos mit. Und das war auch etwas, was ich dann später, wenn ich russische Philosophinnen oder Philosophen angehört habe oder Schriftstellerinnen, was immer wieder zur Sprache kam, dass da ein Vernichtungsvokabular bemüht wird. Und das war auch das, was mich, ich will nicht sagen schockiert, sondern so zutiefst getroffen hat, dass das überhaupt noch möglich ist.
Ja, dieser Schock, der spricht aus Ihren Gedichten. Es beginnt, Trauerrefrain heißt Ihr neuer Gedichtband. Und ja, darin dokumentieren Sie nicht den Krieg, sondern eher Ihre eigene Reaktion, wenn ich das so sagen kann. Und abgerundet werden die Gedichte dann eben durch einen Essay, in dem Sie Ihre Trauerreaktion auch nochmal beschreiben und den Ursprung der Trauer zu ergründen versuchen. Darauf kommen wir noch. Sie schreiben, dass Sie zunächst als Autorin wie gelähmt waren. Aber wann fing das an, dass Sie auch über den Krieg schreiben konnten?
Relativ bald. Also in der Trauer ist es ja oft so, dass man erst so eine Phase der fieberhaften Aktivität hat. Das hatte ich auch. Ich hatte dann sehr schnell ein Gedicht übersetzt eines russischen Autors mit ukrainischen Vorfahren, der sich gegen den Krieg ausgesprochen hat, konnte das dann auch publizieren, und dann plötzlich habe ich gemerkt, ich erstarre. Und dann hat es aber relativ schnell begonnen, dass ich diese Gedichte schreiben konnte, in denen ich dann beschlossen habe, die Trauer zu dokumentieren, auch gegen einige innere Widerstände tatsächlich, weil ich mich gefragt habe, darf ich das überhaupt darf ich so empfinden? Steht mir das zu, die anderen leiden und ich sitze sicher in Leipzig in meiner Wohnung und beschäftige mich mit meinen eigenen Emotionen? Und andererseits habe ich mir gedacht, wann sollte man sich mit den eigenen Emotionen beschäftigen, wenn nicht jetzt? Wann sollte man sagen, dass es sich unerträglich anfühlt, wenn nicht jetzt? Man nimmt ja dem Leid der anderen damit noch nichts weg.
Und was kam da, als Sie anfingen, erste Zeilen, erste Textfragmente vielleicht zu schreiben? Was kam da zuerst heraus? Findet man das noch im Buch oder hat sich das sehr stark verändert?
Das ist alles da, tatsächlich. Andererseits, ich habe immer sehr viele Vorstufen, die ich dann lösche, die dann aus meinem Computer wieder verschwinden. Aber was zuerst da war, ist die erste Zeile dieser Texte, die sich auch 209 Mal wiederholt. Es beginnt der Tag. Und damit war ein Rhythmus gesetzt, damit war ein zentrales Motiv gesetzt, nämlich, dass ich an diesem Anfangen ansetze jeden Tag, an einem Anfangen, wo kein Neuanfang mehr möglich ist, weil die Ereignisse der vorangehenden Tage sozusagen den Tag, der beginnt, bereits auffressen.
Ja, tatsächlich beginnen Ihre Refrains. Refrains sind ja repetitiv, immer mit dieser Zeile, es beginnt der Tag, und ihr erstes Gedicht beginnt mit, es beginnt der Tag, es ließ sich nicht umgehen. Und ich schlage vor, wir hören mal eine Folge von ersten Gedichten vom Anfang des Bandes.
Es beginnt der Tag, er ließ sich nicht umgehen. Die Pflanzen stranden im Licht, reagieren. Es beginnt der Tag, die Augen schließen nicht mehr gut. Fortsetzung heißt auch Conclusion, meistens nicht. Es beginnt der Tag. Sichtbar wird das, was sonst auch sichtbar war. Nichts hier ist sichtbar unterbrochen. Es beginnt der Tag und die Naturgesetze gelten. Mein Wasser kocht auf seiner Bahn, Sonne. Es beginnt der Tag zu allen Seiten, Wand und Licht. Dahinter fliegt der Kosmos auseinander. Es beginnt der Tag, die Füße finden zum Boden, die Hand zum Tisch, im Kopf liegen die Wörter. Es beginnt der Tag, die Blüten liegen blank am Stamm, Kraft, die zittert, groß, klar, unübertragbar. Es beginnt der Tag, die Fliegenfalle Tag, das Blatt schlägt auf, die Tauversuche revidiert. Es beginnt der Tag, Ausstechform und Glanz hält Fleisch in seinen Grenzen, nichts fließt ab, nur weil es will. Es beginnt der Tag, Suchscheinwerfer und das Fleisch nicht Licht abweisen, trinkt, nimmt, sonst schmerzte das nicht. Es beginnt der Tag mit Urknalllicht. Man dringt nicht durch an seine Haut, kein Werkzeug sticht das auf. Es beginnt der Tag und die Bilder binden nicht. Es beginnt der Tag. Die Bilder binden nicht. Es liegen parallel Tisch, Arm, übliches Besteck.
Danke, Anja Utler. 13 Gedichte aus Ihrem Gedichtband. Es beginnt Trauerrefrain, der Band, der jetzt den Peter-Huchel-Preis bekommt. Ja, wir haben es gehört, hier beginnt ein Tag in jeder ersten Zeile und er beginnt immer wieder neu. Warum muss dieser Tag immer wieder neu beginnen?
Das hatte einen ganz klaren Auslöser in meinem Erleben. Ich habe festgestellt, das ist eigentlich der schlimmste Moment. Man wacht in der Früh auf, man sieht, der Tag beginnt und langsam fällt einem wieder ein, dass es nicht mehr so ist, dass die Welt, in die man aufwacht, nicht mehr die Welt ist, von der man dachte, dass man in sie aufwacht und schon gar nicht diejenige, in die man gern aufwachen würde. Deswegen beginnt immer wieder der Tag von neuem, weil es der Moment ist, in dem auch die Reflexion und das Erleben wieder zu sich kommt. Und es hat natürlich einen starken kulturellen Hintergrund, weil dieses Motiv des Sonnenaufgangs, Tagbeginnens eigentlich immer für den Neuanfang steht, für die Hoffnung, für das ja, Neuansetzen. Und das wird hier problematisiert in diesen Gedichten.
Es hat für mich auch etwas Flutendes, also diese sich wiederholenden ersten Zeilen, die kommen und dann treten sie wieder zurück. Für mich sind das Gedichte wie eine Wellenbewegung, sie haben was Flutendes. Welches Gefühl oder welche Bewegung verbinden Sie mit diesen Texten?
Ganz unterschiedliche Bewegungen eigentlich. Es sind Texte, die, Sie haben das ja gesagt, sehr kurz sind und eigentlich für sich stehen können, aber sie hängen untereinander sehr stark zusammen. Also die Motive entwickeln sich über den Band hin und es entsteht so ein Netz zwischen diesen Gedichten. Und das, was Sie ansprechen, dieses flutende, strömende, das hat es für mich auch stellenweise. Das ist für mich verbunden mit etwas, dass man ein Motiv findet, über das man sprechen kann, wo man sich für den Moment festhalten kann und dann läuft das wieder auf Grund. Es gibt dann immer wieder ganz kurze Gedichte. In diesem Fall war das, es beginnt der Tag und die Bilder binden nicht, wo es knirscht, weil es wie auf Sand läuft und dann versucht neu anzusetzen. Also es ist so ein Wechselspiel zwischen Bewegung, Strömen und zum Erliegen kommen, pausieren, innehalten.
Und das Knirschen nimmt im Laufe der Texte tatsächlich auch noch zu. Das werden wir auch noch hören. Der Untertitel des Bandes lautet ein Trauerrefrain. Und ich finde wirklich ja, dass diese kurzen Texte wie ein Refrain klingen, klassischer Refrain. Aber ein Refrain ist ja auch immer der Abschluss einer Liedstrophe. Also es gibt eigentlich nur Refrains, wenn es auch ein Lied gibt. Und ich habe mich gefragt, wo ist das Lied hier? Oder was ist das für ein Lied? Wer singt es? Oder wer singt es auch nicht?
Sozusagen das Lied des Tages bleibt eigentlich ungesungen. Es setzt an und es geht in diese drei Zeilen. Also es gibt schon in diese drei Folgezeilen, die immer auf den Refrain kommen. Also es wird schon etwas gesagt. Es gibt so kleine Strophen. Aber tatsächlich, das ist das, was der Band sich verweigert. Dieses ausholende Sprechen, Singen. Sondern es ist eine Verknappung auf diese Dokumentation, dieses Gefühls der Trauer hin.
In einem ihrer Gedichte, da gehen Tasse und Tee zu Boden, da wird ein Stuhl zerlegt. Dieser Tagesbeginn, der läuft nicht ganz rund. Wann kommen die Störungen in den Tag?
Die Störungen sind schon da. Also das ist, glaube ich, das, worauf sich diese Gedichte fokussieren, dass es eben diesen reinen Beginn des Tags, der unbeschwert ansetzt, nicht gibt, sondern dass die Störungen bereits drinstecken, durch das, was in der Welt geschieht und sozusagen wie Nägel in diesen Tag hineingehen und den durcheinander bringen.
Die Texte, die Sie jetzt vorgelesen haben, haben Sie selber nicht als Buch vor sich liegen, sondern in Form von kleinen weißen Karten, die Sie in einer Box transportieren. Es ist eine Sammlung kurzer Texte, dieses Buch. Wann wurde aus den kurzen Texten ein Konzept, auch ein Buchkonzept?
Relativ schnell, dadurch, dass ich eine Person bin, die immer für Bücher ein Konzept braucht, das sich über das ganze Buch streckt, war das etwas, was sehr früh entstanden ist. Und zwar in dem Moment, als ich gemerkt habe, das trägt mit diesen kleinen Gedichten. Das wusste ich die ersten paar Wochen noch nicht. Da dachte ich, vielleicht mache ich das nur für mich. Und dann habe ich aber festgestellt, nee, das lässt sich tatsächlich über ein ganzes Buch verfolgen. Auch deswegen, weil die Emotion der Trauer so komplex ist, dass die Entwicklung es tragen wird, dass es über ein ganzes Buch geht.
Die Zettel oder diese kleinen Kärtchen, die Sie da vor sich liegen haben, die sind auch nummeriert. Das ist die Abfolge der Texte auch im Buch. Wie haben Sie die Texte dann sortiert und angeordnet? Chronologisch einfach oder wie sind Sie da vorgegangen?
Das ist nicht ganz zufällig, dass ich diese kleinen Karten dabei habe, denn so habe ich die Texte auch geschrieben. Ich habe das am Computer geschrieben, habe das immer sofort ausgedruckt und habe es dann ausgeschnitten. Also ich hatte lauter so kleine Zettel mit diesen Vierzeilern drauf. Und ich habe die dann am Schreibtisch ausgelegt, weil ich festgestellt habe, ich muss die vor Augen haben. Als Ganzes, das reicht nicht am Computer, wo die Reihenfolge schon zu streng ist. Also ich brauchte diese Fläche und ich habe diese Texte dann auf der Fläche auch immer hin und her geschoben, um Abfolgen entstehen zu lassen. Und teilweise war das dann auch so, ich habe dann gesehen, ah, da fehlt jetzt noch was, jetzt schiebe ich die da rüber und dann entsteht eine Lücke, dann muss ich hier noch etwas reinschreiben. Und es ist keine streng chronologische Abfolge, wie wenn man sagt, ich schreibe jeden Tag einen Text und dann bleibt es in dieser Reihenfolge, sondern es ging mir eher darum, dieses Fortschreiten des emotionalen Prozesses zu dokumentieren. Und dokumentieren heißt in dem Fall, dass es ja nicht leicht ist, das hinzuschreiben, was tatsächlich passiert, sondern das braucht Zeit. Und es gibt zum Beispiel einen Text in diesen Gedichten, da wusste ich schon ganz früh, dass ich ihn schreiben will. Und ich hatte auch die Motivik, aber es hat ganz lang gebraucht, bis ich ihn in diese Form gebracht habe. Es war einer der letzten Texte dann, die ich geschrieben habe, der dann ganz nach vorne reingekommen ist.
In dem Essay, den Sie Ihren Gedichten noch angehängt haben, denken Sie viel über Trauer nach, auch darüber, warum Sie von Trauer so überwältigt wurden, warum Sie mit Freundinnen und Freunden nicht mehr gut sprechen konnten, auch was vielleicht die Ukraine mit Ihrer Familiengeschichte zu tun hat, mit Ihrem Großvater, der im Krieg dort war. Sie reflektieren auch darüber, was Lyrik tun kann, wenn Krieg herrscht, also worin die gesellschaftliche Relevanz von Lyrik besteht. Das ist ja ein ungewöhnlicher Gedanke. Lyrik gesellschaftlich relevant? Wollen Sie es uns beschreiben, was Sie darüber gedacht haben?
Ich denke, dass die Lyrik meistens dann ins Spiel kommt, wenn es schwierig wird. Also das ist eine Gattung, zu der die Menschen gehen, wenn sich das alltägliche Erleben nicht mehr in die gängigen sprachlichen Routinen packen lässt, sondern diese Routinen zerbricht oder überschreitet. Dann sucht man nach Sprache und die Lyrik, denke ich, kann diese Sprache liefern, weil sie mit einer Sprachschicht arbeitet, die sehr individuell ist, mit einer Sprachschicht, wo sich unsere Erfahrungen mit der Sprache ablagern, wo die Wörter dann einen Geruch haben oder eine Temperatur, wo sie eine Textur haben, wo die ganzen Erfahrungen des Lebens sich ablagern. Und die Lyrik kann mit dieser Sprachschicht interagieren. Das heißt, die Lyrik setzt dort an, wo wir über uns nachdenken. Und da eine Person, wenn sie über sich nachdenkt, ja immer auch über die Welt nachdenkt, weil ich ja keine abgegrenzte Einheit bin, sondern eine Person, die in unendlich vielen Beziehungen zur Welt steht, kann die Lyrik dort eingreifen und kann die Beziehung zur Welt neu verhandeln. Und ich denke, dass das gesellschaftlich relevant ist, weil es wichtig ist, wie wir über uns nachdenken. Und wenn wir über uns auch als Wesen nachdenken, die zerbrechlich sind, die einen Körper haben, die verletzlich sind, die auf die Wirklichkeit auch mit Emotionen reagieren, dann ist das, denke ich, weniger selbstbezüglich, als es realitätsbezüglich ist, weil sich dann die Möglichkeit ergibt, auch zu fragen, wie kann man denn oder wie könnte man denn die Welt so verändern, dass sie sich für die Leute, die sie bewohnen, etwas besser anfühlt.
Zu Ihrer Auseinandersetzung mit der Welt gehört auch, dass Sie sehr genau hinhören und dass Sie viele Begrifflichkeiten auch aufschnappen, die so in der Welt sind und die eben auch, wenn es um den russischen Angriffskrieg geht, kursieren, sowohl in unseren Medien als auch in russischen Medien, weil Sie das verstehen. Sie haben das in Ihre Gedichte eingebaut. Warum?
Ich wollte zuerst das ganz draußen halten. Ich hatte den Eindruck, das steht mir überhaupt nicht zu, dass dieses Gedicht oder dieser Gedichtband in die Nähe des Auslösers kommt, des russischen Angriffskriegs, weil ich den Eindruck hatte, ich kann nicht mein Empfinden neben dieses ganze reale Leid stellen und sagen, so jetzt hört mal mir auch zu, ich leide auch. Das schien mir so unangemessen und dann habe ich gemerkt, ich kann das aber nicht draußen halten. Es kommt rein, ob ich will oder nicht. Deswegen habe ich dann auch diesen begleitenden Essay geschrieben, in dem ich das nochmal erläutere, wie sich das alles verhält. Und ich denke nun im Nachhinein, das hatte natürlich auch etwas mit dem Wesen der Trauer zu tun. Denn das Wesen der Trauer besteht ja darin, dass die Welt nicht mehr so ist, wie man gedacht hat, dass sie wäre. Und dann wäre es eigentlich kein Gefühl der Trauer, wenn die Welt da drin nicht vorkommen würde und wenn das Vokabular der Welt, was dieses Gefühl hier auslöst oder was diese Ereignisse begleitet, dann in den Gedichten nicht vorkäme. Dann würde den Gedichten ja etwas gelingen, was der trauernden Person genau nicht gelingt, nämlich sich abzukapseln von der Welt und sich immun zu machen. Deswegen kommt das dann rein in die Gedichte.
Genau, das sickert ein und das wird deutlich ausgesprochen und reflektiert. Und wir hören das jetzt auch einmal, wie das klingt.
Es beginnt der Tag im Oktopus in allen Hirnen, 9. Bei mir ist's 1, drin ein Gedanke. Es beginnt der Tag, da ist kein Wort, das ihn dran hindert. Kein Hebel, Hand verbindungslos hierzu. Es beginnt der Tag, Laurie Anderson besingt The Hand That Takes, die zu kennen ist nicht gut. Es beginnt der Tag unter Hand That Diesmal Takes, ja, Ortsangabe unter, so ist es korrekt. Es beginnt der Tag, Hand kann nehmen, Bein, Herz, Leben, eines, viele, wenn dran genügend glauben. Es beginnt der Tag, Hand schlägt aus, so fest wird sie geglaubt, Intent, kein Oktopus für Unglimpf hier. Es beginnt der Tag, entlang der Schneide, Haut, Fleisch, die Hand that takes legt dort ein Kettenhemd aus Hass. Es beginnt der Tag, Philosoph auf YouTube spricht von Angst. Angst vor Achishinya, Achishat. Es beginnt der Tag. Ich schlage nach. Reinigen, ausräumen, Ausstoß. Russ Phil fürchtet Säuberung. Es beginnt der Tag. The Hand spricht auch. Teilt mit. Spitz apparatia, Erfolge ruhig und rhythmisch. Es beginnt der Tag. Unter Mikado-Händen. Das Zitterspielzeug atmen, tritt und tritt und tritt. Es beginnt der Tag, ich such. Das ist kein Übersetzungsfehler, der sagt Rhythmichna, wirklich. Es beginnt der Tag, brauch Biologin, soll mir das bestätigen? Hass gleich Pilz, sogenannter Hirnschwächling. Es beginnt der Tag, bei der Wurzel griechisch Kedos. Sorge, Trauer, Begräbnis, Verwandt, derzeit Hass. Es beginnt der Tag, schalt aus, mein Hemdchen scheuert, Zwerchfell hilft auch jetzt, ich kotze ruhig und rhythmisch. Es beginnt der Tag, serviert hier Essensreste ab, Zeitzone weiter. Es beginnt der Tag, Zone für Zone. Es beginnt der Tag und verteilt sich gleichmäßig und ganz gerecht auf Zonen, wie nur er das kann. Es beginnt der Tag, der Arzt kommt mir mit Wörtern, dann mit Spritze. Es beginnt der Tag, ich schlafe. Es beginnt der Tag, bevor der letzte endet.
Dankeschön, Anja Utler. Ja, da tauchen immer mehr russische Vokabeln in Ihrem Text auf. Sie sind ja auch Übersetzerin aus dem Englischen, aus dem Slowakischen, aus dem Russischen. Sie werden also ständig von anderen Sprachen durchspült. Wie ist es denn jetzt augenblicklich nach 2 Jahren Krieg in der Ukraine mit dem Russischen für Sie persönlich?
Weiter schwierig. Mhm. Tatsächlich, mehr kann ich dazu fast nicht sagen. Mhm. Weiter schwierig.
Tauschen Sie sich auch mit anderen Autorinnen und Autoren aus? Also ich denke zum Beispiel an Jewgeni Breiger, der mit Frieden ohne Krieg auch ein Gedichtband, wie sie zum Ukraine-Krieg geschrieben hat. Oder auch mit vielen ukrainischen Autoren, die dann in den ersten Monaten sehr rasch Kriegstagebücher veröffentlicht haben. Also Jewgenia Belorussets zum Beispiel, Andrei Kurkov, Serhiy Jardan. Sprechen Sie mit anderen Autoren darüber oder ist das Thema zu heikel, um darüber so viel zu sprechen?
Wir sprechen schon über dieses Thema. Also gerade der Gedichtband von Jewgeni, den Sie angesprochen haben, der war sehr wichtig auch für mich, den zu lesen. Und ich bin sehr froh, dass es den gibt und auch über viele andere Dinge. Und ja, es ist heikel, aber ich denke, es kann kein Weg sein, dass man dem aus dem Weg geht, sondern man muss sich diesem Heiklen eben auch stellen. Und im Moment bin ich in einem Projekt des Literaturhauses Stuttgart, die Briefwechsel gestiftet haben zwischen ukrainischen AutorInnen und Deutschen. Und ich bin in einem Briefwechsel mit Andriy Lubka. Und man sieht, wie unterschiedlich die Welten sind, natürlich. Ich sitze da mit meiner Scham, dass es denen so viel schlechter geht, dass es mir so viel besser geht. Ich sitze da mit meinem Zögern, mit der Frage, wie kann ich ihn überhaupt ansprechen? Wie können wir überhaupt eine Sprache finden miteinander? Aber es ist ein sehr wertvoller Prozess, sich diesem Zweifeln an der Sprache und diesem Bemühen um die Kommunikation, denke ich, auch auszusetzen und dem nicht einfach aus dem Weg zu gehen und zu sagen, dann sprechen wir einfach lieber nicht drüber.
Also Sie sprechen drüber und Sie schreiben auch drüber. Jetzt ist der Krieg schon 2 Jahre alt, gut 2 Jahre. Es ist ein Stellungskrieg geworden, in dem sich die Ukraine einerseits wacker hält, aber andererseits auch immer von neuen Waffenlieferungen abhängig ist. Einerseits sind die emotionalen Schäden groß, aber auch die ökologischen Schäden, da denke ich immer wieder dran. Haben sich für Sie denn Trauer und Schrecken, also gerade durch das Schreiben, vielleicht auch durch das Sprechen, ein wenig gelöst?
Sie haben sich entwickelt. Wie es so Trauerprozesse an sich haben, sie entwickeln sich. Man lernt, mit der neuen Welt umzugehen. Man gewöhnt sich dran an diese neue Welt. Und gleichzeitig muss ich sagen, ist das eben genau etwas, woran ich mich nicht gewöhnen kann. An diesen Gedanken, dass dort wenige Kilometer von uns entfernt Krieg ist. So wie ich mich an viele andere Dinge auch nicht gewöhnen kann oder nicht gewöhnen möchte. Das heißt, ich bin aus diesem Prozess noch nicht raus. Ich werde weiter denken müssen und ich werde weiter suchen müssen. Und ich hoffe, dass wir alle gemeinsam bessere Antworten finden als die, die wir im Moment haben.
Einige Fragen und vielleicht auch einige Antwortversuche finden wir in Es beginnt, Trauerrefrain, dem Band, für den Sie am 3. April 2024 in Staufen im Breisgau den Peter-Huchel-Preis erhalten. Der Band ist in der Edition Korrespondenzen erschienen. Mein Name ist Katharina Borchert und ich wünsche Ihnen, Frau Uttler, eine schöne Preisverleihung und bedanke mich herzlich für das Gespräch.
Herzlichen Dank.